Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau.
Guten Abend, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie zur Tagesschau. Der Vatikan tut nach Einschätzung der Vereinten Nationen zu wenig für den Schutz von Kindern und die Aufklärung von Missbrauchsfällen in der katholischen Kirche. Mit ungewöhnlich scharfen Worten verurteilte heute der UN-Kinderrechtsausschuss den Umgang mit dem Skandal. Die Kirche stelle ihren Ruf und den Schutz der Täter immer wieder über das Kindeswohl. Papst Franziskus müsse dafür sorgen, dass Opfer entschädigt und überführte Täter der Justiz übergeben würden.
Es waren keine guten Nachrichten, die den Papst heute beim Angelusgebet im strömenden Regen erreichten. Der Vatikan habe die Kinderkonvention verletzt, Missbrauchsfälle über Jahre verschleiert und verharmlost. Zu diesen Schlussfolgerungen kommt der UN-Kinderrechtsausschuss nach intensiven Recherchen und der Befragung eines Gesandten aus Rom. Der Heilige Stuhl hat eine Politik gepflegt, die Kinderschändern erlaubte, ihren Missbrauch fortzusetzen und dafür nicht zur Rechenschaft gezogen zu werden. Die Konsequenz: Rom müsse Missbrauchsfälle in sämtlichen Einrichtungen unabhängig untersuchen lassen, alle Informationen darüber offenlegen, Täter sofort entlassen, Opfer entschädigen. Außerdem klar regeln, wie mit Verdachtsfällen umgegangen wird. Die UN-Experten nehmen auch Roms Sexualmoral ins Visier. Tabus und Verbote müssten fallen, insbesondere in Fragen der Verhütung, der Abtreibung, der sexuellen Orientierung. Die Haltung des Heiligen Stuhls zur Homosexualität hat zu Stigmatisierung und Gewalt gegen junge Lesben und Schwule geführt. Das allerdings wies der Vatikan als Einmischung in die Morallehre umgehend zurück. Ansonsten seien Tatsachen verdreht, neue Maßnahmen zum Schutz von Kindern nicht berücksichtigt worden. Dennoch werde man die Empfehlungen nun gründlich studieren. Das ist ein Paukenschlag. Üblicherweise bemüht sich der Kinderrechtsausschuss um einen diplomatischen Ton. Hier hat er jede Zurückhaltung aufgegeben. Allerdings hat der Vatikan beim Thema Missbrauch auch allzu lange auf die Verantwortlichkeiten anderer verwiesen, etwa der Bischöfe oder nationaler Regierungen. Und dann warnte er den Ausschuss im Vorfeld auch noch vor Übertreibungen. Nun also der Konter. Solche Hinweise kommen bei der UN in Genf nicht sonderlich gut an.
Für das längste Stromnetzprojekt Deutschlands liegen nun die Trassenpläne auf dem Tisch. Die 800 Kilometer lange sogenannte Südlink-Verbindung soll von 2022 an Windstrom von Nord nach Süd transportieren. Die zuständigen Netzbetreiber TenneT und Transnet BW schlugen heute einen Trassenverlauf durch mindestens 5 Bundesländer vor. Die Pläne sind umstritten, seit Jahren gibt es Proteste.
Strom aus dem Norden, so der Vorschlag der Netzbetreiber, soll mit einer Stromautobahn von Norden direkt nach Süden transportiert werden. Start der Trasse ist in Schleswig-Holstein. Sie führt durch Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, Hessen bis ins bayerische Grafenrheinfeld. Bislang ist der Verlauf der Trasse nur eine Variante. Nach Betreiberangaben sind Abweichungen innerhalb der gestrichelten Linien möglich. Ebenso offen die Frage, wie viele Kilometer ober- und unterirdisch verlaufen. Die Betreiber wollen alle diese Fragen im Dialog mit den Bürgern klären.
Wir sind jetzt offen auf der Basis mit allen Betroffenen, insbesondere auch privaten Bürgern, hier ins Gespräch einzutreten. Und
Guido Franke ist so ein Bürger, engagiert sich in Niedersachsen gegen Megamasten. Er will Gespräche aber auf Augenhöhe mit dem Betreiber und kritisiert den Zeitplan.
Laut Planung der Firma TenneT in 2 bis 3 Monaten läuft das Verfahren schon. Das heißt also, alle Betroffenen, die teilweise heute erst davon erfahren, dass sie Betroffene sind, haben nur ein Vierteljahr Zeit, sich überhaupt auf die Situation einzustellen.
Auch in Bayern formiert sich Widerstand von Betroffenen gegen neue Stromtrassen vor der eigenen Haustür. Und auch Horst Seehofer hat kurz vor der bayerischen Kommunalwahl noch Klärungsbedarf.
Ich möchte wissen, was brauchen wir unbedingt, wie ist der Verlauf, gibt es Alternativen?
Ich frage an Herrn Seehofer, aber nicht nur an Herrn Seehofer, an alle Politiker, sich zu einigen, was wir in Deutschland haben wollen, die Verbindung oder nicht.
Die Kosten der Trasse sollen im einstelligen Milliardenbereich liegen. Noch ist die Finanzierung aber nicht geklärt. Der Baubeginn des Projektes ist für 2018 geplant. 4 Jahre später, 2022, soll die Trasse dann stehen. Bis dahin gibt es noch viel Gesprächsbedarf.
Mehr zum geplanten Trassenverlauf und zu den Vorbehalten der Bürger finden Sie auf tagesschau.de. Nach den jüngsten Enthüllungen über prominente Steuerhinterzieher wird über Konsequenzen diskutiert. Wer sich künftig wegen Steuerdelikten selbst anzeigt, soll es schwerer haben, straffrei zu bleiben. Das Bundesfinanzministerium will gemeinsam mit den Ländern schärfere Regeln prüfen, sowohl für Fristen als auch für Beträge. Bund wie Länder sperren sich aber dagegen, die strafbefreiende Selbstanzeige komplett abzuschaffen. Das hatten Oppositions- und SPD-Politiker gefordert, als der Steuerfall der Frauenrechtlerin Alice Schwarzer bekannt wurde. Das Kabinett hat heute formell die Weichen für das Ende des deutschen Afghanistan-Einsatzes gestellt. Die Minister beschlossen eine letzte Verlängerung bis zum Jahresende. Danach soll nach 12 Jahren der bisher gefährlichste Kampfeinsatz der Bundeswehr abgeschlossen sein. Auch in Afrika sind deutsche Soldaten stationiert, so seit einem Jahr in Mali. Dort soll das Engagement nach dem Willen der Bundesregierung verstärkt werden.
Entschlossener Schritt. Die Verteidigungsministerin auf dem Weg ins westafrikanische Mali. In dem Bürgerkriegsland sind seit einem Jahr deutsche Soldaten im Einsatz und es sollen mehr werden.
In Mali sind etwa die Hälfte der Einwohner jünger als 15 Jahre. Das heißt, diese junge Generation wird nur in ihrem Land bleiben, wenn sie auch tatsächlich Perspektiven dort haben. Und deshalb ist es so wichtig, dass staatliche Strukturen aufgebaut werden, dass Stabilität herrscht.
Stabile Verhältnisse. Dafür sollen 250 deutsche Soldaten in Mali sorgen. 70 mehr als bisher. Für den Bundeswehrverband ist noch lange nicht klar, was auf die Soldaten zukommt.
Militär leistet nur einen kleinen Beitrag. Es kommt darauf an, dass die Streitkräfte, die wir dort ausbilden sollen, die malischen, dass die auch nachhaltig finanziert werden können und gut verwaltet werden. Das ist eine Lehre aus Afghanistan.
Nicht nur in Mali, sondern auch in 9 weiteren Regionen der Welt ist die Bundeswehr im Einsatz mit rund 5000 Soldaten. Unter anderem im Kosovo, in der Türkei und Afghanistan. Dort ist das bislang größte Kontingent mit rund 3000 Soldaten. Ab 2015 sollen maximal 800 Soldaten dort bleiben, zur Ausbildung von afghanischen Sicherheitskräften. Doch es fehle eine klare Linie, so die Grünen.
Das sieht so aus, als wäre es jetzt kurz vorm Abzug uns mittlerweile völlig egal, was in Afghanistan passiert. Hauptsache, wir erklären den Sieg und gehen von dann.
Die Verteidigungsministerin bleibt 3 Tage in Mali und dem Senegal.
Mit ihrer Reise setzt von der Leyen ein Signal für ein stärkeres Engagement der Bundeswehr in Afrika. Damit reagiert sie auf internationalen Druck und der Forderung nach einer aktiveren Rolle Deutschlands in der Welt. Das nächste Einsatzziel könnte die Zentralafrikanische Republik sein. Doch dafür werden Stimmen laut mit der Forderung nach einem umfassenden Einsatzkonzept.
Bundespräsident Gauck attestiert Indien gesellschaftliche Fortschritte, rückt gleichzeitig aber auch das Thema Menschenrechte in den Fokus. Bei seinem Staatsbesuch auf dem Subkontinent hat er Präsident Mukherjee und Premierminister Singh aufgefordert, alles dafür zu tun, damit Indiens Bürger ihre Rechte wahrnehmen können. In dieser Hinsicht stehe das Land noch immer vor enormen Herausforderungen und Schwierigkeiten.
Es ist sein erster großer Staatsbesuch in Asien und der führt den Bundespräsidenten in das größte demokratische Land der Welt, nach Indien. Joachim Gauck würdigt das Land als einen Schlüsselpartner in der Region.
Ich erwarte, dass wir, die Deutschen und die Inder, in der gegenwärtigen Weltlage noch intensiver miteinander kooperieren.
Bei einem Treffen mit Indiens Regierungschef Singh spricht Gauck aber auch kritische Themen an. Die Diskriminierung von Frauen und Homosexuellen.
Man soll hier wissen, dass die Öffentlichkeit in Deutschland und auch die deutsche Politik nicht nur die positiven Dinge bemerkt, sondern auch die komplizierten.
Dazu kommt, die einst dynamische Wirtschaft schwächelt, vielerorts Bauruinen, kaum Reformen, Korruption. Dazu kommt die Unzufriedenheit der Menschen über Inflation und hohe Preise. Es trifft vor allem die armen Leute im Land. Sie sind die Opfer. Ich mache mir Sorgen um unsere Zukunft. Trotzdem, der Bundespräsident lobt Indien für seine demokratischen Errungenschaften. Symbolisch dafür sein Besuch an der Gedenkstätte des großen Freiheitskämpfers Mahatma Gandhi. Der Bundespräsident besucht ein Land in der Krise. Indien wollte das zweite China werden, doch das ist in weite Ferne gerückt. Im Frühjahr sind Wahlen. Viele hoffen auf eine starke neue Regierung, die das Land zu alter Dynamik zurückführt.
Die erste große Tarifeinigung des Jahres ist perfekt. Für die 550.000 Chemiearbeiter gibt es einen Abschluss, der Pilotcharakter auch für andere Branchen haben könnte. Löhne und Gehälter sollen um 3,7% steigen. Für den Tarifvertrag haben Arbeitgeber und Gewerkschaft eine Laufzeit von 14 Monaten vereinbart. Die EU-Kommission und der Internetkonzern Google stehen offenbar vor einer Einigung im jahrelangen Wettbewerbsstreit. Nach Angaben der Brüsseler Behörde hat Google zugesagt, künftig bei Suchanfragen auch die Angebote von drei Konkurrenten deutlich sichtbar aufzulisten. Vor einer Entscheidung will die Kommission jetzt Gespräche mit den Wettbewerbern des US-Konzerns führen. Google würde bei einer Einigung eine Milliardenstrafe vermeiden. Reisende, deren Flug innerhalb der EU mehr als 3 Stunden Verspätung hat, sollen künftig entschädigt werden. Das EU-Parlament hat heute beschlossen, die Fluggastrechte entsprechend zu stärken. Nun sind die Mitgliedstaaten am Zug. Sie wollen sich bis Juni auf eine einheitliche Linie verständigen. Danach soll es abschließende Verhandlungen mit dem dann neu gewählten EU-Parlament geben.
Warten, warten und nochmal warten. Hat ein Flug Verspätung, hat der Kunde nur wenige Rechte, bisher zumindest. Die Verzögerung sei höhere Gewalt und nicht zu ändern. Für einige Airlines ist das offenbar eine beliebte Ausrede. Das Europäische Parlament will das nicht länger hinnehmen.
Höhere Gewalt ist in Zukunft nicht mehr das, was Airlines gerne hätten, sondern 8 ganz konkrete Dinge, zum Beispiel Unwetter, die wir aufgelistet haben. Und alles andere ist keine höhere Gewalt mehr.
Damit stellen sich die EU-Parlamentarier gegen Pläne der Kommission. Ihre Verordnung, die Fluggastrechte zu stärken, wurde am Mittag mit breiter Mehrheit angenommen. So soll Fluggästen ab einer Verspätung von 3 Stunden 300 Euro Entschädigung zustehen, ab 5 Stunden 400. Wer bei einem Langstreckenflug gar mehr als 7 Stunden warten muss, soll 600 Euro bekommen. Ein Fortschritt, so heißt es in Straßburg einhellig, doch die Grünen hätten sich mehr gewünscht, denn
bei der Bahn haben sie unabhängig von der Distanz nach 1 Stunde Verspätung einen Entschädigungsanspruch. Bei den Airlines erst nach 3 Stunden und bei längeren Flügen wird es noch höher.
Wie viel Verspätung ist zumutbar? Darüber ist das letzte Wort noch nicht gesprochen.
Denn die EU-Kommission will eine Ausweitung der Fluggastrechte nicht mittragen, im Gegenteil. Sie will Reisenden eher weniger Rechte zubilligen als mehr. Dies sei ein Paradebeispiel für den Einfluss der Industrielobby auf die Kommission, sagen Verbraucherschützer. Wohl auch deshalb haben die Abgeordneten diese Pläne heute gestoppt. Ein Etappensieg, so sieht man das hier.
Die olympische Flamme ist in Sotschi eingetroffen. Damit ist ihre Reise nach insgesamt 65.000 Kilometern beendet. Heute Mittag brachten die Fackelläufer das Feuer in den Austragungsort der diesjährigen Olympischen Winterspiele. Begeistert wurden sie in Sotschi empfangen. Vom Nordpol an Bord eines Eisbrechers bis ins All an Bord der Raumstation ISS waren Fackelträger mit dem olympischen Feuer unterwegs. Damit ist der bislang längste Staffellauf in der Geschichte der Olympischen Spiele beendet.
Eisige Temperaturen machen den Menschen in einigen Regionen Europas schwer zu schaffen. In der slowenischen Hauptstadt Ljubljana sind die Hochspannungsleitungen vereist. Mehr als 100.000 Menschen haben keinen Strom. Der Bahnverkehr nach Triest kam zum Erliegen. Im Norden Polens mussten 2 Hirsche aus einem zugefrorenen Fluss gerettet werden. An den Küsten Südenglands tobten Stürme mit mehr als 140 Stundenkilometern. In Dawlish rissen die Wellen Teile der Bahngleise ins Meer. Heftige Wellen vor der Küste Südfrankreichs schleuderten ein spanisches Frachtschiff auf einen Damm. Verletzt wurde niemand.
Die Lottozahlen: 7, 9, 16, 17, 26, 32, Superzahl 1. Diese Angaben sind wie immer ohne Gewähr. Weitere Gewinnzahlen finden Sie auf tagesschau.de und im ARD-Text ab Tafel 580. Und nun die Wettervorhersage für morgen, Donnerstag, den 6. Februar.
Morgen erwartet uns recht ruhiges, zum Teil auch freundliches Wetter. Gegen Abend lenken dann Ausläufer eines atlantischen Sturmtiefs wieder Regenwolken nach Deutschland. Heute Nacht regnet es vor allem im Süden, später auch im Westen, im Bergland fällt Schnee. Im Laufe der Nacht ziehen die meisten Niederschläge ab. Morgen im Osten zunächst noch einzelne Schauer, sonst teils Wolken, teils Sonne. Die scheint vor allem im Süden abseits zäher Nebelfelder auch längere Zeit. Am Abend breitet sich von Westen wieder Regen aus. Der Wind weht schwach bis mäßig, im Westen und Nordwesten frisch, dort gegen Abend auch stürmische Böen, auf den Bergen Sturmböen. In der Osthälfte heute Nacht verbreitet Werte um den Gefrierpunkt oder leichter Frost, im Westen bis +6 Grad. Morgen im Erzgebirge um 3, sonst 5 bis 10, am Oberrhein bis 12 Grad. Am Freitag unbeständig, gebietsweise fällt Regen und es wird sehr windig. Auch am Samstag windig und von Westen breiten sich neue Regenwolken aus. Ähnlich ungemütlich verläuft auch der Sonntag.
Um 22.15 Uhr meldet sich Thomas Roth mit diesen Tagesthemen. Noch 2 Tage, Countdown für die Olympischen Spiele in Sotschi und energetische Gebäudesanierung, Streit um Kosten und Nutzen. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.